Möchte euch auch noch herzlich guten Morgen sagen. Bin heute Morgen vom Wetzlar hier zu euch gefahren und fand das sehr schön, dass ich hier mitten ins Frühstück gekommen bin. Ich bin nämlich auch mitten aus einem Frühstück rausgegangen, eine Dreiviertelstunde vorher. Wir hatten im Wetzlar in der Ansgar Gemeinde auch ein Osternachtsfrühstück, nachdem wir um 5 Uhr eine Osternachtsfeier gefeiert haben mit ganz viel Kerzen und ganz viel Licht. Und ich habe bis eben geschwankt, welche Predigt ich heute Morgen halte. Die, die ich für euch nochmal überarbeitet und vorbereitet habe, oder die, die ich heute Morgen im Wetzlar gehalten habe. Ich habe mich jetzt doch für die entschieden, die ich eigentlich für euch gedacht habe. Und das hat ein bisschen auch mit dem zu tun, was wir eben schon gehört haben über ewiges Leben, über die Auferstehung Jesu im Lobpreis, in den Worten, die da gesprochen wurden. Ich möchte euch nämlich am Anfang was erzählen, was ich heute Morgen vor etwa 3 Stunden beim Frühstück gehört habe. Da war eine Frau in unserer Gemeinde, die arbeitet in einem Altenheim, und sie hat erzählt, so beim Frühstücken, dass ein Bewohner des Altenheimes, ein Mann, der Krebs hat, auf einmal zu ihr sagte: Was ist ewiges Leben? Nun stellt euch das vor, ihr arbeitet in die Küche, macht das Abendbrot zurecht, teilt das aus und auf einmal kommt jemand und sagt: Was ist ewiges Leben? Und für diese Frau war das so besonders, weil sie konnte ihm das erklären und sie konnte für ihn beten und sie konnte ihm erklären, dass er in Jesus Christus ewiges Leben hat und dass man Jesus Christus annehmen kann als Erlöser und dann auch das ewige Leben hat. Ich erzähle euch das aus einem Grund. Die Predigt, die ich euch nun halten möchte, heißt nämlich: Wir brauchen Auferstehung. Und ihr werdet mir sicher zustimmen, wenn ihr Jesus Christus kennt. Natürlich brauchen wir Auferstehung. Wir brauchen ewiges Leben. Wir landen sonst in der Hölle. Unsere ganze Sehnsucht geht kaputt. Wir empfangen sonst nicht das, was Gott eigentlich geplant hat. Wir nehmen sonst das Opfer Christi nicht an. Also natürlich brauchen wir Auferstehung, ist doch klar. Das stimmt, das stimmt. Aber ich möchte heute über einen anderen Punkt sprechen. Wenn ich sage, wir brauchen Auferstehung, dann meine ich damit, ich glaube, dass in allen Menschen eine Sehnsucht ist nach ewigem Leben. Wie nach diesem Mann im Altenheim. Ich glaube, dass da eine tief verschüttete Sehnsucht ist nach ewigem Leben. Und viele Menschen decken die zu, suchen die Erfüllung woanders. Das wisst ihr, wo man das suchen kann. In Beziehungen, in Geld, in Macht, in Ansehen, in materiellen Dingen, in Reisen, in irgendwelchen Hobbys oder Berufungen auch, die Menschen gerne annehmen, um ihre Gaben zu entfalten. Da ist eine ganz, ganz große Sehnsucht. Ich bin überzeugt, Gott schickt uns zurzeit als Gemeinde neu raus. Ja, war ja schon vom Rennen die Rede. Ne? Er schickt uns neu raus, damit wir diese Sehnsucht in den Menschen anrühren. Die Sehnsucht nach dem ewigen Leben. Dass irgendwas von uns ausstrahlt, was von diesem ewigen Leben erzählt oder was uns so aus dem Gesicht glänzt, weil wir es haben. Oder er gibt uns Gelegenheiten, Worte des ewigen Lebens zu sagen. Und damit meine ich nicht, wir gehen raus und verteilen was auf der Straße. Das können wir auch machen. Sondern ich glaube, um uns herum ist die Welt voll von Menschen, die sich nach ewigem Leben sehen und das gar nicht wissen. Und wir sind die, die durch Jesus ewiges Leben haben und wir können auf diese Sehnsucht antworten. Und auch bei uns. Ich glaube, man kann sehr lange Christ sein und diese Sehnsucht, noch mehr von diesem ewigen Leben zu leben, die hört einfach nicht auf. Wir sind bei Jesus satt, weil wir ewiges Leben haben, aber gleichzeitig haben wir immer wieder Hunger und Appetit, weil wir das noch mehr schmecken wollen, was er hat. Und ich wünsche mir so sehr, dass heute durch den Ostersonntag und auch durch die Predigt diese Sehnsucht nach dem ewigen Leben angestachelt wird. Bei uns, dass wir das immer mehr ausleben wollen, immer mehr von Jesus empfangen wollen und dass es uns auch antreibt, wegzulaufen, hinzulaufen, wie die Frauen am Grab, um wirklich zu wissen, hier ist eine Welt, die sehnt sich nach nichts so sehr, bin ich überzeugt, wie nach der Wahrheit vom ewigen Leben. Und mit diesem Hintergrund möchte ich euch jetzt den Predigttext vorlesen, das klassische Kapitel über Auferstehung und ewiges Leben, aber ich lese natürlich nicht das ganze Kapitel, 1. Korinther 15, Vers 19 bis 26. Ich fange an mit Vers 19, aber ich warte ein bisschen, weil einige von euch die Bibeln aufschlagen. Da sagt Paulus: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Allerelendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören, danach das Ende, wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Ich fange nochmal an mit Vers 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Also so wären wir die Elendsten, wenn wir nur in diesem Leben hoffen auf Christus, uns etwas vorstellen wie das ewige Leben und es gäbe das gar nicht. Das wäre echt schlimm. Es wäre auch schlimm, wenn wir in diesem Leben nur so auf Christus hoffen, dass er uns so etwas gibt wie Lebenshilfe. Ja, dass wir mit unserem Glauben halt besser durchs Leben kommen, das ist auch wahr, das schenkt er uns auch, aber das ist noch nicht alles. Ich glaube, man kann so in der Gefahr sein, dass man von Christus ganz viel haben möchte für dieses Leben. Und das stimmt, er hat Fülle des Lebens für uns und das beginnt hier. Aber das ist noch nicht das Eigentliche. Wenn Christus uns alles geben würde, um gut durch dieses Leben zu kommen, um die Wunden heilen zu lassen und alles, was so arg an unserem Herzen auch zerrt, dann ist es ein super Trost und dann ist es etwas Wunderschönes. Und doch, wenn unser Blick nicht über den Tod hinausgehen würde, dann wären wir einfach elend. Denn, ihr Lieben, Lebensbewältigung alleine reicht nicht. Lebensbewältigung bieten viele, mehr oder weniger hilfreich, aber Menschen, wir alle, wir wollen mehr als Lebensbewältigung. Also, würden wir nur so etwas hoffen, dann wäre das alles nicht wirklich von Substanz. Ich glaube auch, dass es Menschen gibt, und es gibt viele in unserem Land, die glauben nicht, dass Jesus etwas gibt, was über den Tod hinausgeht. Die glauben überhaupt nicht an Jesus. Und vielleicht haben sie so eine gewisse Ahnung, sie haben etwas von Jesus gehört, aber sie haben vielleicht noch nicht wirklich erfahren, dass Jesus echtes ewiges Leben anbietet. Sie nehmen ihn nur als Lebensbewältiger oder als jemand, der ein bisschen tröstet. Aber Leute, wir alle, wir haben eine Sehnsucht nach Auferstehung und ich träume davon, dass wir alle hinausgeschickt werden und diese Menschen wirklich erfahren, was der Kern der Botschaft ist, nämlich Christus ist auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Und als Erstling heißt, er war der Erste, der auferstanden ist und da kommen ganz viele hinterher. Ich glaube, dass hier ganz, ganz viele sitzen, die hinterherkommen und hinter Jesus hinein in das ewige Leben, die das hier schon haben und ihn einmal sehen werden. Und noch mehr sollen dazukommen und Jesus will alle mitziehen. Ich betone das so sehr, weil mir in der letzten Zeit so deutlich geworden ist, ja, wie sehr diese Welt nach dem Auferstandenen sucht. Ich habe das eben schon gesagt, wie stark diese Sehnsucht nach ewigem Leben ist. Vielleicht habt ihr das auch gemerkt in den letzten Jahren, da gab es Bücher über den Himmel, wie Menschen, die tot waren oder fast tot, aber ich meine jetzt wirklich Christen, die tot waren, wie sie Dinge gesehen haben. Nun will ich darüber theologisch nicht diskutieren. Ich weiß nur, diese Bücher finden reißenden Absatz und sie sind sehr, sehr tröstlich. Und ich glaube, dass sich darin widerspiegelt, in diesem reißenden Absatz, was Menschen wirklich suchen. Wenn wir ehrlich sind, dann suchen wir das Leben in Fülle, dann suchen wir das ewige Leben. Und mit ewigem Leben meine ich jetzt ein Leben, das voll ist von Erfüllung, wo Leid und Tod keinen Platz mehr haben, wo Heilung ist, wo aber auch Inspiration ist, wo es keine Langeweile gibt, wo es gute Begegnungen gibt, wo alles, was wir uns heute hier nur erträumen können, im Überfluss vorhanden ist. Das ist das ewige Leben bei Gott natürlich, durch Jesus Christus und durch sein Kreuz. Und wenn wir wieder um uns gucken, dann sehen wir, dass es so verzerrte Vorstellungen über den Himmel gibt. Als sei das langweilig, als sei das ewige Leben etwas, wo man immer nur die gleichen frommen Lieder singt oder so. Ich glaube, wenn das so ist, die Lieder sind so super, wir können gar nicht aufhören, das zu singen. Ihr habt ja vorhin auch was Ähnliches schon gesagt, dass man mit diesen Liedern gar nicht aufhören kann. Aber im Prediger 3,11 steht, dass Gott dem Menschen die Ewigkeit in ihr Herz gelegt hat. Sie suchen nach dem Ewigen, sie suchen nach dem Guten, sie suchen im Grunde nach dem auferstandenen Christus, weil jeder Mensch, wenn er ehrlich ist, weiß, dass das hier auf der Welt doch noch nicht alles sein kann. Es gibt einen Autor, Randy Alcorn, der hat mal einen Vergleich gesagt. Der hat nämlich gesagt, ich beobachte gern Meeresfische im Aquarium. Dabei habe ich aber jedes Mal das Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung ist, denn dieses Aquarium ist nicht ihr Zuhause. Die Fische wurden nicht für diesen kleinen Glaskasten geschaffen, sondern für den großen Ozean. Ich nehme an, die Fische wissen es nicht besser, doch ich frage mich, ob ihr Instinkt ihnen sagt, dass ihre wahre Heimat woanders ist. Ich weiß, dass unser Instinkt uns sagt, dass diese gefallene Welt nicht unser Zuhause ist, dass wir für einen größeren und besseren Ort geschaffen wurden. Ja? Und so viele Menschen unter uns fühlen sich vermutlich wie Fische im Aquarium und sie wissen nicht, dass es diesen Ozean gibt, diesen Ozean des Heiligen Geistes, in dem wir schwimmen können im Heiligen Geist. Sie wissen nicht, dass Jesus ihnen den Weg dahin eröffnet hat. Sie wissen nicht, dass Jesus wirklich der Auferstandene ist. Sie wissen nicht, wo es dieses erfüllte Leben gibt. Aber wir wissen es und heute feiern wir das, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, um uns das Leben zu schenken, dass er auferstanden ist und wir sind hier eine Schar von Leuten, die heute schon im großen Meer schwimmen. Ja, wir brauchen Auferstehung. Wir sind darauf angelegt und Gott möchte uns und viele andere bei sich in der Ewigkeit haben. So sehr liebt er uns und er möchte, dass wir in diesem Leben sind und viele in diesem Leben hineinrufen. Gehen wir nochmal weiter. Bei Vers 20 stand, nun aber ist Christus auferstanden. Es gibt das ewige Leben. Durch Christus kommen wir da an. Er ist der Erstling unter denen, die entschlafen sind. Er ist der Erste, der auferstanden ist. Und jetzt kommen zwei Verse, die uns zeigen, wie die ganze Menschheit mitgenommen wurde. Zunächst durch Adam in den Tod und dann durch Christus in die Auferstehung. Da heißt es nämlich, denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, das ist Adam, so kommt auch durch einen Menschen, das ist Christus, die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Da ist ein großer Bogen. Das fängt bei Adam an, bei der gefallenen Menschheit, und er zieht sich zu Christus, indem wir lebendig gemacht werden. Das ist ja ziemlich so, finde ich, so parallel, was Paulus hier erzählt. Ne? Adam, das ist unser Stammvater, der hat gesündigt. Das war der erste von denen, der diese Ewigkeit verloren hat, der aus dem Paradies raus musste. Und wir alle, wir sind im Grunde natürlicherweise so wie Adam. Und wir gehören zu ihm, wir stammen von ihm ab. Und dann geht es weiter, wenn wir nun von Christus abstammen, wir sind ja wiedergeboren durch Gottes Wort, wir sind in Christus, dann haben wir alle dasselbe Erbe wie Christus, nämlich die Auferstehung und das ewige Leben. Wenn wir in ihm sind, das heißt, wenn wir zu ihm gehören, sind wir in diesem Leben. Und ich habe gesagt, da warten so viele Menschen, da sind so viele Menschen noch in Adam. Die haben das noch nicht erfahren, was es heißt, in Christus zu sein. Die brauchen Menschen, die diese Brücke schlagen, die ihnen zeigen, wie man zu Christus kommen kann. Ich habe mal als kleines Mädchen mir was gedacht. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber ich bin in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen, zwar nicht in einer evangelischen, aber immerhin. Und dann habe ich die Geschichte von Adam und Eva gehört. Und ich habe mir so gedacht, Vater, irgendwie sind ja Adam und Eva schuld, dass wir jetzt gefallen sind. Und dann kam mir die Erleuchtung, und ich glaube, das ist für ein kleines Mädchen die Erleuchtung von Gott. Da habe ich nämlich gesagt, aber weißt du was, wenn ich am Adam und Eva Stelle gewesen wäre, ich hätte das auch gemacht. Ja, wir sind in Adam und wir waren in Adam, wir hätten auch das alles gemacht. Aber Christus ist gekommen und durch ihn ist gekommen die Auferstehung der Toten und wir werden in Christus alle lebendig gemacht. Nun aber ist das geschehen, nun aber an diesem Ostersonntag, den wir heute feiern. Nun aber ist geschehen, worauf Gott von Anbeginn der Welt sozusagen hingearbeitet hat. Nun ist das geschehen, worauf die größte Sehnsucht der Menschen zielt und was sie auch in ihrer größten Not brauchen. Denn die größte Not ist die Sünde, dass im Adam sein, dass wir verloren haben, was wir bei Gott eigentlich sein sollten. Die allergrößte Not, aber die ist gewendet, weil dieser Wendepunkt der Weltgeschichte geschehen ist. Die größte Not ist gewendet, nämlich Sünde und Tod. Der größte Feind ist entmachtet, die Sünde ist überwunden, der größte Zerstörer, der Teufel besiegt und der Weg ins ewige Leben frei. Die Zeit der Auferstehung hat begonnen. Dieses nun aber ist Christus auferstanden, das ist im Grunde ein großer Triumph, das ist ein Wort mit ganz vielen Ausrufezeichen. Nun ist geschehen, worauf die Engel immer gewartet haben, nun ist geschehen, was der Satan fürchtete. Christus ist auferweckt, der Erste, der aus dem Toten auferstanden ist. Amen, ja, schön, dass du es sagst. Ich glaube, das ist eine alte Wahrheit für euch. Aber ich wünsche mir so sehr, dass diese alte Wahrheit in unser Herz neu hineinfällt und dass sie uns in Bewegung setzt für Jesus, vielleicht hin zu anderen, vielleicht aber auch dahin, dass wir diesen Auferstandenen an unser Herz ganz tief dran lassen, wenn das sein sollte. Denn er hat alles getan, nun aber ist er auferstanden. Und vielleicht ist es hilfreich, an dieser Stelle zu überlegen, wie kann Jesus uns als Auferstandener neu begegnen, gerade wenn wir ihn schon lange kennen. Wie kann dieser Jesus, in dem wir sind, wie kann dieser, der als Erster auferstanden ist, wie kann der uns als Christen neu dazu entzünden, dass wir in Begeisterung geraten über diese Botschaft? Wenn ihr mal an das denkt, was wir ganz am Anfang gesungen haben, da war die Geschichte von den zwei Frauen, wir haben das in dem alten Lied gesungen, das du dir ausgesucht hattest, das war aus dem Matthäusevangelium. Zwei Frauen kommen zum Grab, sie wollen Jesus einbalsamieren, sie sind voller Trauer, sie wollen, denken immer noch, er ist tot, und dann kommen sie an und da geschieht ein großes Erdbeben, habt ihr das gehört? Das war nicht so nett und freundlich wie hier, da war ein Riesenspektakel am Grab. Das war so stark, da kam ein Engel, dass die starken Männer der Wache, die sind umgekippt und nur die beiden Frauen sind auf den Füßen geblieben. Komisch, ne? Ich glaube, das liegt daran, dass sie Jesus schon ein ganzes Stück kannten und dass Gottes Gnade dabei war. Und dann hat der Engel ihnen einen Auftrag gegeben und sie sollten zu den Jüngern laufen und das sagen. Und während sie zum Jüngern gelaufen sind, ist Jesus selbst ihnen begegnet. Und sie sind niedergefallen und er hat zu ihnen gesprochen und er hat gesagt, laut Luther, seid gegrüßt. Also Jesus hat sich ihnen gezeigt, ganz persönlich, hat sie angesprochen, hat ihnen Frieden gewünscht. Eine ganz persönliche Begegnung mit Jesus. Vielleicht hattest du schon Begegnungen mit Jesus, wo andere so umgehauen gewesen wären wie die Wächter, aber er hat zu deinem Herzen ganz hart gesprochen. Das kann sein. Wenn wir Jesus Stimme kennen, dann nehmen wir diese zarten Stimmen wahr, diesen Friedensgruß von ihm, das Wort speziell in unsere Situation. Und es kann sein, wenn du diese biblischen Wahrheiten ganz lange weißt, dass Jesus heute da was aktivieren möchte. Dass er vielleicht uns rausschicken will, dass wir so brennen und sagen, nee, jetzt laufe ich auch, ich muss davon weiter sagen, die Welt, die wartet auf diese Botschaft, die Menschen sehen sich nach Auferstehung wie nach nichts anderem, wissen sie vielleicht nicht, muss ich ihnen auch gleich nicht erst sagen, aber ich kann ihnen von Jesus erzählen. Es kann aber auch sein, dass Ostern für manche von euch uns heißt, wie die Frauen, von denen wir gesungen haben, bereit zu sein für diese ganz neue persönliche Begegnung mit Jesus. Für dich sei gegrüßt, ich kenne dich, ich gebe dir einen persönlichen Auftrag, aber erstmal begegne ich dir so, dass du nicht erschreckst, sondern dass du neu mit mir die Beziehung lebst. Denn das hatten diese beiden Frauen auch getan. Ich glaube, es gibt noch andere Möglichkeiten, wie wir als Christen, und ich glaube, viele von euch sind schon Christen, an diesem Tag uns darauf einstellen können, dass Jesus uns neu begegnen will als der Auferstandene, als der Erstling aus denen, die entschlafen sind. Ich möchte mal vielleicht ein, zwei Beispiele noch nennen. Es gibt noch eine andere Geschichte, die steht bei Johannes. Da ist Jesus auch einer Frau begegnet, Maria von Magdala, die ihn schon kannte, wie uns. Und diese Frau war auch ziemlich durcheinander, die dachte noch, Jesus sei tot. Die wollte auch zum Grab gehen und sie wollte ihn auch salben. Und der war aber nicht mehr da. Das Grab war geöffnet. Und dann war da ein Mann, den hielt sie für den Gärtner. Und hat sie den gefragt, weißt du, wo sie den hingelegt haben? Und dann sagt der scheinbare Gärtner, der Jesus war, Maria. Und sie sagt zu ihm, Rabuni, mein Herr und Meister. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus, der Auferstandene, so euer Namen heute ausspricht, dass ihr völlig aufgelöst seid, völlig entwaffnet seid, völlig weich seid im Herzen, weil dieser große, allmächtige Gott aus der Ewigkeit zu euch spricht und genau auf eure Not eingeht oder auf eure Sehnsucht. Das könnten so Dinge sein, wie Christus uns begegnet, wenn wir diese großartige Botschaft kennen, wenn wir den Auferstandenen kennen. So freundschaftlich wie bei den Frauen, so innig, fast zart wie bei Maria Magdalena. Oder wir könnten noch ein Beispiel nehmen, wie der Auferstandene seinen Leuten begegnet ist. Ich denke da zum Beispiel an Petrus. Die Geschichte kennt ihr vielleicht auch. Petrus hat Jesus verleugnet, dreimal. Und dann kam Karfreitag, dann kam der Tod, dann kam die Auferstehung. Und Jesus, der Auferstandene, ist Petrus mehrere Male erschienen. Aber ich denke an eine Begegnung, die kennt ihr bestimmt alle, am See Tiberias, kurz nach der Auferstehung. Ich denke, Petrus war in einem ziemlich frustrierten Zustand. Der hatte Jesus verleugnet. Der hatte im Grunde als Jünger, sagen wir mal so, versagt. Das wusste er ziemlich genau. Ich glaube, der war voller Selbstvorwürfe für dieses Versagen, in Anführungszeichen. Und der war so frustriert, dass er dachte, jetzt läuft gar nichts mehr, jetzt mache ich alles, wie es früher war. Ich gehe total zurück ins Alte, ich gehe wieder fischen. Hat aber auch nicht funktioniert, keine Fische gefangen, nochmal frustriert. Das Neue hat nicht funktioniert, da fühlte er sich schuldig. Das Alte hat nicht funktioniert, hat überhaupt nichts gebracht. Und was passiert dann? Ich kürze es ein bisschen ab. Dann fangen sie doch viele Fische. Und dann heißt es, als es aber Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Und Jesus hatte für Petrus ein Frühstück vorbereitet und hat bei dem Frühstück mit ihm gesprochen und hat ihm wieder eingesetzt in seinen Dienst. Also eine Begegnung mit dem Auferstandenen unter denen, die ihn kennen, könnte auch sein, dass Jesus irgendeine Wunde anrühren möchte, irgendetwas auswischen möchte heute, was wir als Versagen empfinden und was sicher auch Schuld war. Könnte sein, dass Jesus auf so eine Stelle seinen Finger legt, aber nicht um zu verurteilen, sondern um Vergebung zuzusprechen und einen neuen Auftrag für dein Leben zu geben oder den alten, von dem du meinst, du hast ihn vermasselt, neu zu beleben und zu erneuern und neu zuzusprechen. Dieser Jesus, der der Erstling ist unter denen, die entschlafen sind, der Erstling der Auferstehung, dieser Jesus, in dem wir alle sind, wenn wir an ihn glauben, das ist dieser Jesus, der seinen Kindern, der seinem Volk so begegnet, wie ich es eben beschrieben habe. Und es gibt noch andere Beispiele. Ich glaube nur, dass jeder, der Ostern feiert und diesen Jesus kennt, ja, dass Jesus jedem auf neue Art und Weise begegnen möchte. Ich weiß nicht wie. Aber ich glaube, dass so ein Osterfest erst dann ein richtiges Osterfest ist, wenn wir nicht aus dem Gottesdienst rausgehen und das war's dann, sondern wenn wir wach sind in unserem Herzen, dass Jesus uns neu anrühren kann als der Auferstandene. Und als der Auferstandene, das heißt, als der, der alle Macht hat Und nichts, was in unserem Leben ist oder war, kann stärker sein als dieser Jesus. Keine Schuld, kein Versagen, keine Frustration, keine Wunde, nichts, was da sein könnte. Und natürlich auch nicht Krankheit und Tod. Jesus ist stärker. Das heißt dann hier in unserem Text weiter, in Vers 23, da ging es ja erst darum, dass wir in Christus alle lebendig gemacht wurden. Und jetzt geht's noch weiter, jetzt geht nämlich der Blick auf die Wiederkunft Christi. Und da ist jetzt die Rede davon, wie es auch für uns weitergeht. Dann heißt es Vers 23, ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, als Auferstandener, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Das heißt, wenn Christus kommen wird, werden wir alle leiblich auferstehen. Geistlich sind wir schon jetzt. Johannes sagt, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Ihr seid die Leute des ewigen Lebens, wenn ihr an Christus glaubt. Trotzdem werden die meisten noch sterben müssen. Ich sage die meisten, vielleicht auch alle. Es gibt nur eine Generation, die nicht sterben wird. Das sind die, die leben, wenn Christus wiederkommt. Andere davor müssen sterben, aber wir wissen ja noch nicht, wie das bei uns ist. Aber die dann gestorben sind, werden auferstehen, wenn Christus wiederkommt. Und danach kommt das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Wenn wir in Christus sind, dann gibt uns das eine ungeheure Sicherheit. Er ist der Erste, er hat uns mitgenommen ins ewige Leben, er wird uns ganz auferwecken am jüngsten Tag. Kennt ihr so einen alten Liedvers? Wir hatten ja vorhin schon alte Liedverse, jetzt kommt noch ein alter Liedvers von Paul Gerd aus dem 17. Jahrhundert. Da heißt es, also da betet ein Christ, ich hang und bleib auch hangen an Christo als ein Glied, wo mein Haupt durch ist gang, da nimmt er mich auch mit. Er reiße durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not, er reiße durch die Hölle, ich bin stets sein Gesell. Ne? Das ist das Bild vom Leib. Christus ist unser Kopf und wir sind der Leib als Gemeinde. Und wenn Christus der Kopf irgendwo durchkommt, dann nimmt er uns alle mit. Und seine Auferstehung, die wir heute feiern, ist der Garant, dass wir ankommen bei Gott. Niemand kann so im ewigen Leben ruhen wie wir. Niemand kann diese Sicherheit im Leben haben wie wir, diese Freude, diese Gewissheit vom Heiligen Geist geschenkt. Eine Sicherheit, die auch das stärkste Erzbeben und der schlimmste Krieg nicht auslöschen können. Er nimmt uns mit, weil er da durchgegangen ist. Und wenn wir das lesen, dass dann alle Herrschaft Gott dem Vater übergeben wird und Christus herrscht, bis ihm alle Feinde unter die Füße gelegt sind, und zwar so, dass das deutlich wird auf der ganzen Welt, dann kommt da noch was für uns raus. Etwas, was der Auferstandene uns zusprechen will, auch heute. Das eine heißt nämlich, ich bin stark genug für alle Probleme, die noch kommen werden, für alle Herausforderungen, und zwar auch für jedes persönliche Problem. Denn wenn Jesus den Tod überwunden hat, hat er das größte Problem der Menschen gelöst. Wenn er die Ewigkeit für uns frei gemacht hat, hat er die größte Sehnsucht der Menschen gestillt. Und in diesem Rahmen, mit größter Problem ist gelöst, größte Sehnsucht ist gestillt, in diesem Rahmen leben wir. Jesus hat uns eine neue Zukunft eröffnet und wenn er das tut, dann ist er so stark, dass er auch hier auf der Erde uns immer wieder eine neue Zukunft eröffnen kann. Vielleicht findet der eine oder andere das gerade unwahrscheinlich, weil irgendeine Situation zu verfahren erscheint. Aber wenn das so ist, dann kann es uns helfen, uns daran zu erinnern, dass Jesu Jünger auch unwahrscheinlich fanden, dass er auferstand. Die fanden es sehr unwahrscheinlich, dass das stimmt, was die Frauen gesagt haben. Und trotzdem stimmte es. Trotzdem ist es geschehen und Gott ist immer noch ein Gott, der über unsere Vorstellung heraus handelt und über unser Bitten und Verstehen handeln kann. Christus ist auferstanden und mit der Macht des Auferstandenen will er in unser Leben eingreifen. Und manchmal ist das so, dass diese Macht ganz stark einbricht, dass wir ähnliche Erfahrungen machen wie Erdbeben und Engel und Stein weggerollt und Herrlichkeit Gottes. Das gibt es wirklich, solche Erfahrungen, wo Menschen so einer Herrlichkeit Gottes begegnen, vielleicht nachts im dunklen Zimmer, wenn sie krank sind oder wie auch immer. Und ich glaube auch, dass Gott uns in der nächsten Zeit mehr solche Erfahrungen schenken will, weil er da gerne sich neu auch offenbart, auch auf Weisen, die wir nicht kennen. Aber oft ist das auch so, dass Gott sozusagen diese Macht in viele kleine Schritte herunterbricht, damit wir da gut folgen können. Da entwickelt sich was gut, wo wir eine Frage haben, da finden wir eine Stelle oder bestehen eine Prüfung gut, da wird etwas geheilt, da zeigt jemand Interesse am Glauben, da ändert sich was in den Finanzen so Stück für Stück. Ich glaube, das ist alles Gottes Herrlichkeit, das sind alles seine Geschenke, aber manchmal so in kleiner Münze, dass wir sie gut in unser Leben integrieren können und dass wir auch daran reifen. Und ich glaube, wenn wir dies wissen, wir sind in dem, der auferstanden ist, alle Kräfte des Himmels sind für uns da und Christus ist der Herrscher, er will uns neu begegnen, dann können wir auch unsere persönlichen Fragen und Probleme in einem größeren Rahmen sehen. Dann weiß ich, was mich bedrückt, kann wirklich stark sein, aber Christus ist stärker. Wer den Tod gelöst hat, kann auch alles andere lösen. Ich glaube, dass Christus an Ostern zu uns sagt, guck über dein eigenes Leben hinaus. Guck darüber hinaus, wie du meine Macht begrenzt, was du dir vorstellen kannst. Guck zu Jesus, guck zur Auferstehung, guck in den Himmel und sieh, dass Leid, Schmerz und Tod überwunden ist und dass eine Zeit kommt, von der es heißt, dass wir uns nicht mehr zu Herzen nehmen werden, was auf dieser alten Erde war. Das ist Jesaja 65. Christus lenkt unseren Blick auf seinen endgültigen Triumph. Und Ostern ist der große Teil dieses endgültigen Triumphes. An Ostern hat er uns alles zurückgebracht. Wir sind in ihm. Die Menschen, die schon in seinem Reich leben, die wissen, dass die schlimmen Mächte gebrochen sind. Die toben sich vielleicht noch aus, die Todesmächte und Krankheitsmächte und Unglücke und Schwierigkeiten. Aber die Mächte sind schon begrenzt. Und Jesus kann sie stoppen, in jedem Augenblick. Und einmal wird der Tod nicht mehr sein. Dann heißt es, wie bei Paulus, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Nirgends weg. Das ist die Zukunft, die auf uns wartet. Und das ist die Zukunft der Feinde Gottes, dass Stachel und Tod weg sind. Einmal wird eine Zeit kommen, wenn, wie es hier heißt, im Vers 26, der letzte Feind, der vernichtet ist, der Tod ist. Eine Zeit, wie wir sie uns eigentlich alle wünschen, wie alle Menschen auf der Welt sie wünschen, mit wie verqueren Wegen und Mitteln sie auch danach suchen. Aber ich glaube, dass Gott will, dass wir als Menschen, die vom ewigen Leben schon wissen, wach sind an Ostern, wach sind, zu Jesus zu sagen, wenn wir das wollen, Jesus, ich will dir als Auferstandener neu begegnen. Und du kannst mir so begegnen, wie du das willst. Sanft wie bei Maria Magdalena, mit einem Erdbeben, wenn das mehr der Weg ist für mich und wie du dir das denkst, mit so einem Seid gegrüßt wie bei den Frauen, mit Zurechtbringung und neuer Berufung wie bei Petrus. Und es gibt noch viele, viele andere. Aber das ist auch ein Tag, wo Gott sagt, lass dich neu entzünden, schmeiß deine Sehnsucht nicht weg nach der Ewigkeit, leb diese Sehnsucht aus in deinem eigenen Leben, bitte Jesus um mehr von der Fülle des Geistes, um mehr Erkenntnis, um mehr geistliches Erkennen, nimm noch mehr aus diesen Schätzen des Himmels, pack das Geschenk aus des auferstandenen Christus, wo ein ganzes Leben liegt voller Wunder und Heilungen und Prozesse, in denen wir mehr und mehr reifen. Ich glaube, dass Jesus uns eine große Gnade anbietet, nämlich unsere Sehnsucht zuzugeben, Jesus um mehr zu bitten, immer tiefer in das Leben der Auferstehung hineinzukommen, das wir ja haben, und wirklich zu wissen, dass unsere tiefste Sehnsucht erfüllt ist und uns dann von Jesus Sehnsucht anstecken lassen, dass wir das zu anderen Menschen tragen. Denn wir alle, wir brauchen Auferstehung und Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Amen.